Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wochenende. Guten Morgen, herzlich willkommen im Treffpunkt. Ich heirate. Hinter dieser Aussage steht eine unglaublich grosse Entscheidung. Genau wie wenn jemand sagt, ich wandere aus oder ich gebe meinen Job auf, ohne zu wissen, was dann nachher kommt. Das sind Entscheidungen, die in einem Satz gesagt sind, aber x Stunden gebraucht hat, bis man überhaupt so weit war. Über die wichtigen Entscheidungen im Leben geht es auch in den nächsten 2 Stunden auf deren Seite. Wir stellen ihnen Leute vor, die wichtige Entscheidungen gefällt haben. Entscheidungen, die das Leben verändert haben. Und wir sagen ihnen, was es braucht, um überhaupt einen Entscheid zu fällen, was für Grundlagen das es braucht. Und dann hören wir auch von Ihnen, den DRS1-Hörerinnen und Hörer, welches das die wichtigste Entscheidung war bis jetzt. Das alles im Treffpunkt mit der Ladina Spiess. Schön sind Sie mit dabei. Das ist schon mal ein guter Entscheid.
Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Eagles mit Take It Easy. 11 Minuten nach den 9 der Wochenstart mit dem Treffpunkt zum Thema Entscheidungen fällen. Der Lukas Niederberger ist unser Gast in diesen 2 Stunden Treffpunkt. Er hat heute Morgen den Entscheid gefällt, mit dem Zug da anzukommen. Herr Niederberger, ein guter Entscheid gewesen?
Ja, zum Ersten muss ich sagen, es war gar nicht unbedingt ein Entscheid gewesen, weil ich habe kein Auto, da bleibt einem gar nicht so viele Optionen. Das ist ja da, wo eine Entscheidung manchmal schwierig macht, wenn man zwei sehr gute Alternativen hat oder sogar drei. Also ich bin mit dem Zug von Luzern nach Zürich gefahren heute Morgen und in Rotkreuz hat er halt aufgehört, Stellwerk, Panne. Und da sind einfach Tausende von Leuten ausgestiegen und dann steht man blöd da und weiss, in einer Stunde geht das Radio los. Und da sind einfach zwei Engel, zwei Frauen dort gestanden. Die eine hat gesagt zur anderen, du, dann müssen wir in dem Fall mit dem Auto auf Zürich fahren. Die jetzt gerade parkieren dort im Park and Ride. Und ich so, ah, bitte, fahren Sie mich auf Zürich. Und dann sind wir auf Zürich gefahren. Und vor Zürich sind wir auch nochmal in den Stau gekommen, wo Sie jetzt gerade angesagt haben am Radio. Mhm. Und also ich habe schon ziemlich viel erlebt.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben schon einen turbulenten Start gehabt, aber schön sind Sie da. Umso mehr freut uns das, Herr Niederberger. Sie sind ein Mann, der gewichtige Entscheidungen gefällt hat in seinem Leben. Sie befassen sich auch jetzt ganz stark mit dem Thema Entscheidungen, wo nicht nur darum geht, im Migros-Kauf jetzt das Schwarzbrot oder das Weissbrot, sondern wirklich Lebensentscheidungen. Sie selber sind 1985 in Jesuitenorden eingetreten, 2007 sind sie ausgetreten. Welches war der schwierigere Entscheid, der Ein- oder der Austritt?
Ja, wenn ich vielleicht zuerst noch erst zurückkomme, Sie haben so Alltagsentscheid auch genannt. Also in der Migros, wir wollen da keine Werbung machen, oder im Coop, oder im Aldi, oder Lidl, oder was immer. Da kommt es manchmal schon darauf an, was ich einkaufe. Also ob ich zum Beispiel jetzt gerade Schwarzbrot oder Weissbrot kaufe, das kann von der Ernährung her wichtig sein. Oder andere Sachen mit Fairtrade, jetzt gerade Mikro mit Israel, Sachen mit dem Deklarieren, woher kommen die Nahrungsmittel? Das kann vom Ökologischen oder Sozialen her oder so, kann das eine grosse Rolle spielen. Bei den ganz kleinen Alltagsentscheiden, ob ich das oder jenes kaufe. Aber jetzt komme ich würde ja nicht ausweichen.
Ich wollte sagen, kommen wir zurück aufs Entscheidende.
Ja. Also 1985 mit 21 Jörli, ist fast ein Zufall gewesen. Ich wollte eigentlich, wie Sie, so richtig Journalismus gehen, Medien schreiben oder so Diplomatie oder Film, so ein bisschen eher etwas Kreatives. Und dann haben wir einen Besinnungstag, einmal drei Tage, und dann habe ich das erste Mal so richtig von Jesuiten gehört und die haben erzählt, ja, wir machen Medienarbeit, wir sind in aller Welt tätig und im sozialen Bereich und im Bildungsbereich und wir so als 20-Jährige haben einfach alle Glocken geläutet und gesagt, wow, da geht die Welt auf und das ist spannend und so. Und bin dann ja mit 20, 21 eingetreten. Und muss sagen, ich habe es auch wirklich 20 Jahre lang nicht bereut. Das ist ein spannender Weg für jemanden, wo jetzt nicht den Wunsch nach Familie hat, wo aber eingebunden will sein in eine Gemeinschaft, kann ich das nur empfehlen.
Also es war ein relativ leichter Entscheid gewesen damals?
Ja, weil einfach, mich hat schon vor allem als 20-Jähriger so das Berufsfeld vor allem gereizt und über Beziehung, ob ich jetzt eine feste Partnerschaft will, eine Lebenspartnerschaft oder nicht, ist jetzt mit 20 noch nicht so das Thema gewesen. Sieht man ja auch heute, die meisten tun sich erst mit 30 für eine Lebenspartnerschaft entscheiden.
2007 sind Sie ausgetreten aus dem Jesuitenorden. Ich habe gelesen, der Entscheid sei gegreift. Was heisst das?
Ja, das heisst, er ist nicht von heute auf morgen gekommen. Also schon etwa 7 Jahre vorher, im 2000, bin ich mal sehr verliebt gewesen und haben mir schon die Frage gestellt, ja, ist es das wirklich, ist das nicht? Und hinterher, muss ich sagen, sind sehr viele Ängste gewesen, wieso, dass ich dort den Schritt nicht gemacht habe. Und dann im 2007 habe ich mich wieder schwer verliebt. In eine Radiojournalistin von Radio DRS nebenbei gesagt. Und das ist dann der auslösende Faktor gewesen. Und ja, so geht das Leben. Aber der tiefere Grund dahinter ist wahrscheinlich gewesen, ich war dann 42 und da stellt man sich generell die Frage, so die berühmte Midlife-Crisis, ich würde jetzt eher von Midlife-Chance reden, dass man sich fragt, will ich jetzt einfach in dieser Bahn weiter, wo ich jetzt 20 Jahre war, wo ich mich gut auskenne, wo ich erfolgreich bin und so, oder will ich jetzt wieder die Chance packen und einfach in der zweiten Lebenshälfte in etwas ganz anderes. Mache ich so einen Sprung in die Luft, wo ich nicht weiss, was kommt, aber wo einfach nicht nur einiges mehr vom Gleichen ist.
Auch wenn der Entscheid greift, ist, irgendwann haben Sie ja dann gleich einmal müssen sagen, ja oder nein. Also der Moment, das ist ja dann ein Moment gewesen, oder?
Ja, und das ist noch lustig gewesen, dass ich hatte natürlich im Vorfeld schon mit der einen oder anderen geredet und dann habe ich das auch meiner Mutter dann einmal erzählt, irgendwie 3-4 Monate bevor ich ausgetreten bin. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Lukas, von was willst denn du leben? Oder? Wenn sie Theologie und Philosophie studieren und nicht dann für die Kirche arbeiten und nicht in einer Gemeinschaft sind, dann können sie nicht einmal Glasse verkaufen. Und haben keine Pensionskassen und nichts. Und dann habe ich gemerkt, also, die Stimme von meiner Mutter war natürlich die Stimme ein bisschen von der Angst gewesen. Also, ja, was machst du jetzt? Und das hat mir eher geholfen, um dann zu sagen, ja, nein, das kann es ja nicht sein, dass ich jetzt die nächsten 40 Jahre nur noch meiner Stimme von der Angst folge, sondern das ist wie ein Zeichen, ja, offenbar muss ich jetzt gehen. Also, ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie so die Stimme von der Vorsicht, die ich ja auch hatte, die Angst, dass sie die so klar benannt hat und ich dann musste sagen, ja, nein, das kann es jetzt nicht sein.
Zwei wichtige Entscheidungen im Leben, die ganz vieles mit sich gebracht haben. Der Lukas Niederberger zu Gast bei uns im Studio. Über Entscheidungen reden wir bis am 11. Wie man dazu kommt, wie man eben vielleicht auch mit dieser Angst, die aufkommt bei Entscheidungen, kann umgehen. Und wenn Sie Fragen haben zu Entscheidungen oder vielleicht gerade so in einem Prozess sind, dann sind wir sehr gespannt, darüber zu hören. An studio@drs1.ch können Sie Ihre Geschichte schreiben von einer wichtigen Entscheidung, die Sie gerade drinstecken oder vielleicht eben gerade im Moment nicht weiterkommen. studio@drs1.ch.
Kiss me as you love me. Prends un coca et assieds-toi. Kiss me. You love me. Ferme les yeux. Écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. J'aimerais te retenir, mais en anglais, comment le dire? Un blue jeans qui ne valait
der Treffpunkt auf DRS1. Es ist 22 Minuten nach der 9 und ich möchte auf Facebook von DRS1 ganz gerne wissen von Ihnen, welche Entscheidung hat Ihr Leben verändert? Ein paar Stichworte dort in Facebook von DRS1. Welche Entscheidung hat Ihr Leben verändert? Einer, der über das auch reden kann, ist der Ernst Brumeis. Als erster Mensch von der Quelle vom Rhein im Kanton Graubünden bis zur Mündung ins Meer zu schwimmen. Und das nicht wegen der sportlichen Leistung in erster Linie, sondern weil er darauf aufmerksam machen will, dass Wasser ganz eine wichtige Ressource ist, die nicht unerschöpflich ist. Um das Unternehmen anzupacken, hat es einen Haufen Entscheidungen vorher gebraucht. Und dann, um es abbrechen, ganz eine schwere Entscheidung. Jetzt ist er am Telefon, der Ernst Brumeis. Guten Morgen, Herr Brumeis.
Morgen, Frau Spiess. Und ich?
Sie haben am 2. Mai das Unternehmen gestartet. 2 Wochen später ungefähr haben Sie kräftemässig aufgeben. Wie schwer ist Ihnen der Entscheid zum Aufgeben gefallen damals?
Ja, extrem schwierig. Also, ich habe sehr, sehr lange gekämpft mit mir. Es war wahrscheinlich fast 1,5 Wochen lang, bis ich dann gesagt habe, ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich an meiner Grenze, jetzt gar nicht drüber. Aber es war überhaupt keine spontane Entscheidung nach Basel, sondern es ist jeden Tag, ab dem Moment, wo ich gemerkt habe im Bodensee, dass wir unglaublich kalte Temperaturen haben, wo ich dann krank geworden bin und mich nicht mehr erholt habe, ist dann jeden Tag ein Kampf gewesen und ich habe jeden Tag wahrscheinlich 1000 Mal aufgegeben. Aber ich habe aber auch jeden Tag 1000 Mal gesagt, ich mache weiter. Und dann nach 1,5 Woche ist dann fertig. Ich habe gesagt, jetzt ist es nicht mehr gut, jetzt soll ich mich opfern. Und ich habe das immer mit meiner Frau und mit meinen Kindern ausgemacht. Ich tue mich nicht opfern für diese Sache, obwohl ich mit grosser Leidenschaft, also Leidenschaft und Passion dabei gewesen bin. Aber es war sehr, sehr schwierig gewesen.
Was hat Sie denn angetrieben, in dieser Zeit doch weiterzumachen, obwohl Sie eigentlich schon vorher hätten müssen oder können aufgeben?
Ja, einerseits war es ja Schwimmen gewesen und Schwimmen habe ich dann gemerkt am Bodensee, dass das wahrscheinlich nicht geht, das alles durchzuschwimmen. Und dann habe ich, wie Sie eingangs gesagt haben, ich sehe mich aber primär als Wasserbotschafter und weniger als Rekordschwimmer. Mhm. Und ich habe die Botschaft von Endlichkeit, von Ressourcenwasser, von Zerbrechlichkeit, Verletzlichkeit, eben auch von dem wunderbaren Fluss Rhein, habe ich weiterbringen und habe dann immer noch Lösungen gesucht, Strategien gesucht, andere Kleider zum Schwimmen angekleidet oder halt teils dann auf dem Kajak unterwegs gewesen, bis ich dann einfach nicht mehr können habe. Also ich bin so leer gewesen nachher im Breisach, dass ich eigentlich gar nicht mehr können schwätzen und dann ist es einfach dann nicht mehr gegangen.
Wie beurteilen Sie es jetzt ein paar Wochen später? Ist das eine Niederlage für Sie, die Aufgabe?
Nein, irgendwann ist mir so das Wortspiel in den Sinn gekommen, dass ich nicht gescheitert bin, sondern dass ich gescheiter bin. Also ich habe das Gefühl, ich sei ein bisschen gescheiter. Man lernt, oder ich habe extrem viel gelernt jetzt aus dieser Erfahrung, aus dieser Trilogie, aus dem Graubünden-Projekt, Schweizer-Projekt und jetzt aus dem Rhein-Projekt. Und das gehört wahrscheinlich auch der Natur vor Sache, dass einmal halt auch etwas nicht geht. Viele Leute sagen, man lerne einfach am meisten daraus, wenn mal etwas nicht funktioniert im Leben. Und von dem her ist es sehr, sehr harter Moment. Es ist so eine Art Trauer, die auch da ist, dass man loslassen muss, dass man vielleicht jetzt etwas nicht erreicht hat. Das ist auch etwas, was mit dem eigenen Ego zu tun hat. Aber ich denke, für meine Biografie oder für all diese Projekte vom Blauen Wunder ist das eine sehr lehrreiche Erfahrung und ich muss jetzt einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie fest beeinflusst jetzt weitere Entscheidungen von Projekten in Ihrem Leben, dass Sie das jetzt erlebt haben?
Sehr. Also wenn es das nicht wäre, dann wäre es ja dumm, oder? Und man sollte ja versuchen, den gleichen Fehler nicht zweimal zu machen. Also ich weiss jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder einmal etwas schwimmen werde, wenn ich das angehen werde, also was will ich nicht machen, was will ich unbedingt wieder machen. Es ist auch interessant, was im näheren Umfeld passiert. Also gewisse Leute, die sich dann abwenden, weil die interessiert es eigentlich nur, wenn jemand gewinnt. Und dann gibt es andere Partnerinnen und Partner, die es jetzt gerade umso spannender finden, die Geschichte vom Blauen Wunder, weil es geht jetzt in die Tiefe und es hat ja viel mehr Nuance jetzt das ganze Projekt. Und es ist nicht nur das Projekt, das immer nur gewinnt, sondern es kann auch mal sein, dass man verliert. Aber es ist ja wahrscheinlich nur das Oberflächliche.
Ernst Brumeis, wir hören wieder von Ihnen, von irgendeinem Projekt im Zusammenhang mit Wasser.
Ganz, ganz bestimmt. Also ich bin dran jetzt mit dem unteren Gedien, das ganze Thema Wasser voranzutreiben. Ich will das Wasserkompetenzzentrum aufbauen in Graubünden. Und auch da dann wieder rauslehnen aus dem Fenster. Ich springe auch wieder ins kalte Wasser und habe Millionen noch nicht zusammen. Aber ich habe unbedingt Projekte, die ich vorantreiben werde. Ich denke auch, dass ich etwas jetzt schreiben werde, einmal etwas auf Papier bringen werde. Und meine Vortragstätigkeit. Nein, also das Leben als Wasserbotschafter. In dem Sinn, als blaues Wunder kann man nicht untergehen. Das wäre ja paradox. Und darum mache ich weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all diesen Entscheidungen auch. Viel Weisheit, Herr Brumäus. Und eben, wie gesagt, dann hören wir wieder von Ihnen. Alles Gute. Merci vielmals.
Danke auch.
Der Ernst Brumäus war das, der von der Quelle vom Rhein, Kanton Graubünden, bis zur Mündung ins Meer hat wollen schwimmen, aber dann den schweren Entscheid hat müssen treffen, unterwegs aufzugehen. Und die Frage an Sie, was war denn für Sie die wichtigste Entscheidung im Leben? Sie mögen sich vielleicht noch erinnern. Oder vielleicht ist das erst gerade kürzlich gewesen, oder sie steht an, die wichtigste Entscheidung. Entweder auf Facebook ein paar Worte, Facebook-Seite von DRS1 oder uns anrufen auf 0848 440 222. Die wichtigste Entscheidung in Ihrem Leben.
If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made.
You made. Remember. to say is so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look the time can erase. Be mine. Be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, don't ever go.
Vormittag auf der Seis. Verkehrsinfo DRS von 9.35 Uhr in der Zentralschweiz. A4 in Richtung Luzern, zwischen Cham und der Verzweigung Rütihof, Stau wegen Bauarbeiten. Region Zürich, stockender Verkehr. A1 in Richtung Bern, zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Affoltern, sowie stadteinwärts vor dem Schöneichtunnel. Dann noch im Tessin auf der A2 in Richtung Norden, zwischen Melide Bisone und Lugano Süd, stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs im San Salvatore-Tunnel. Entscheidungen treffen im Leben. Nicht jetzt so die kleinen, was wir jetzt am Morgen für Jeans anlegen oder lieber eine Bluse oder einen Pullover, sondern die wirklich grossen Entscheidungen im Leben. Der Hans Oberli habe ich am Telefon. Er ist in Schenkon im Kanton Luzern daheim. Guten Morgen, Herr Oberli.
Guten Tag, Frau Spiess.
Sie haben auch eine Entscheidung getroffen für Ihr Leben, beziehungsweise es ist fast ein bisschen getroffen worden für Sie, oder?
Ja, das kann man schon fast so sagen. Also, es ist darum gegangen, wenn, dass ich aufhören zu arbeiten. Ich bin als Schreinermeister fast 30 Jahre tätig in der Unfallverhütung in der Holzbaubranche und habe in dieser Funktion auch viel zu tun mit Lehrlingen ausbilden, also anleiten an der Holzbearbeitungsmaschine, wie man schnell, genau und sicher kann arbeiten. Ich habe dort manches Jahr Kurs durchgeführt und so weiter. Und so etwa ab 60 habe ich angefangen überlegen, ja, mit 62, mit 63, ich will eigentlich vorher aufhören zu arbeiten. Mhm. Ich will den nächsten Lebensabschnitt einfach noch geniessen und so. Ja, aber was mache ich denn genau? Habe ich nicht so genau gewusst. Und auf einmal kommt eine Anfrage über Umweg an mich. Es gibt hier eine Schule in Cusco. Die hat eine Schweizerin gegründet vor etwa 30 Jahren.
Cusco in Peru, muss man noch sagen,
Peru,
oder?
Jawohl. Mhm. Und der ist dort irgendwann ist auch ein reicher Unternehmer irgendwie dazugekommen und hat er gefunden, da fehlt noch irgendetwas und hat ziemlich viel Geld locker gemacht und hat gesagt, da muss noch eine Schreinerei her. Und jemand, der dort mitgeholfen hat, hat dann gewusst von diesen Leuten wie ich, die da mit Lehrlingen zu tun hatten, und hat eine Anfrage gestartet, hat er nicht jemanden, der pensioniert ist, der uns helfen könnte, wenn dann die Schreinerei steht, die Leute dort ausbilden.
Mhm.
Und die Anfrage ist dann schlussendlich bei mir gelandet, weil ich ja den noch nicht gesehen habe, aber gleich mal eben den Gedanken gehabt, für aufhören zu arbeiten. Und ich habe mich dann in Verbindung gesetzt mit dieser Person und das hat mir sofort angefangen. Ich konnte schon ein bisschen helfen bei der Auswahl von diesen Occasionsmaschinen, die wir hier zusammen gekauft haben, welche sind hier sinnvoll und so weiter. Und eben nachher überlegen, ja, gehe ich auf das Guss gehen, helfen Leute ausbilden.
Also das würde ja dann bedeuten, dass sie länger dort übergehen. Also da geht man ja nicht einfach für eine Woche einmal und geht wieder zurück in die Schweiz, nehme ich
an. Nein, es ist so angedacht, dass man vielleicht so 3 Monate geht. Das ist ja auch von der Wiese her, ist das irgendwie unproblematisch. Vielleicht 3 Monate geht, wieder zurückkommt und, oder was auch immer und später vielleicht wieder 3 Monate und so weiter. Und das hat mir einfach gefallen. Da ist aber dazu gekommen, ja, aber Moment, wenn ich dort Leute ausbilden will, dann müsste ich doch Spanisch können, oder?
Das wäre nicht schlecht, ja. Und, Sie verstehen einem fast ein bisschen besser wieder mit Schweizerdeutsch.
Ich
muss
eigentlich eine weitere Geschichte erzählen, die lasse ich nicht einfach abkürzen. Es hat sich einfach wieder so ergeben, dass ich mit der Gruppe zum zweiten Mal eine Reise machen durch Guatemala durch. Und ja, auch abkürzt, das gehört da noch viel dazu. Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, die zweite Reise auch mitzumachen und ich bleibe dann gerade in Guatemala und gehe dort in eine Spanischschule. Und der letzte Sommer, also jetzt vor einem Jahr, bin ich in der Ferien in Deutschland, bin schön ein bisschen zur Ruhe gekommen und irgendwann habe ich einfach gewusst, darum sage ich, ja, was ist das mit der Entscheidung? Habe ich mich entschieden oder habe ich einfach eine Antwort gefunden? Oder ist mir zugeschöpft worden?
Haben Sie dann einfach plötzlich gewusst, was Sie jetzt in Deutschland waren, das ist es? Ich mache es.
Ich höre Ende Jahr, letztes Jahr, auf zu arbeiten und widme mich diesem Projekt in Cusco.
Und bereut haben Sie es noch nicht?
Nie. Ich bin dann nachher, habe aufgehört zu arbeiten im Ende Dezember. Kommt noch dazu, dass in der Firma es auch so ist gesehen, dass ich habe gemerkt, ja, ein neuer Mitarbeiter ist gekommen. Meine Ideen, die ich da reingebracht habe, die gehen irgendwie weiter. Mir braucht es dort eigentlich gar nicht mehr. Mir braucht es viel mehr dort in Cusco. Das hat mich gerufen.
Also das kann man so zusammenfassen, Herr Oberli, dass der Entscheid, den Sie getroffen haben, einen Haufen positive Entscheidungen nach sich gezogen haben, die nicht unbedingt von innen ausgekommen sind, sondern die auch andere Leute entschieden haben.
Ja, oder was auch immer. Es ist ich bin mir manchmal vorgekommen wie ein Schauspieler in einem Theaterstück, der seine Rolle spielt, aber die Handlung ist irgendwie durch die Regie, durch das Drehbuch oder was auch immer eigentlich vorgegeben gewesen. Ich habe nur noch irgendwie eine Funktion übernommen, die klar vorgegeben war, wie das muss sein.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, Herr Oberli. Man merkt, dass Sie total mit Herz in dieser ganzen Sache drin sind. Alles Gute und viel Schönes auch in Cusco in dieser Phase, wo Sie junge Menschen ausbilden, zum Schreiner werden. Danke vielmals fürs Telefon.
Ja, danke euch.
Auf Wiederhören, Herr Oberli. Das ist jetzt eine eindrückliche Geschichte, wie jemand eine Entscheidung getroffen hat. Und für das muss man eben nicht 20 sein oder 30. Da kann man auch 60 sein, um nochmal etwas Neues wagen. Aber manchmal ist ja die Frage, was braucht es überhaupt für Grundlagen, dass man Entscheidungen treffen kann im Leben? Welche Abwägungen muss man machen? Über das reden wir mit unserem Studiogast, Lukas Niederberger. Und gibt es eigentlich falsche Entscheidungen?
Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura
que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir.
Thank you.
World. 10 vor 10 ist es in unserem Treffpunkt, wo es um Entscheidungen geht. Die Entscheidung von meinem Leben, Brigitte Egger, schreibt auf der Facebook-Seite von der SAS die Entscheidung meines Lebens, meine Heimat Westdeutschland zu verlassen und in die Schweiz zu ziehen. Ich habe es noch nicht bereut. Wir hoffen, Frau Egger, Sie werden es auch in Zukunft nicht bereuen. Die wichtigen Entscheidungen in Ihrem Leben also auf der Facebook-Seite von DRS1. Was wir nicht wissen, was hat es bei der Frau Egger für Grundlagen gebraucht, um die wichtige Entscheidung in ihrem Leben zu treffen? Das fragen wir den Lukas Niederberger. Er ist Philosoph und Theologe und unser Studiogast. So grundsätzlich, Herr Niederberger, was braucht es für ein Fundament, um können überhaupt eine Entscheidung zu treffen?
Das ist eine gute Frage, weil in der Regel, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dann wählen wir ja nicht, sagen wir, heiraten oder nicht heiraten, sondern wir sagen heiraten oder sonst ein anderer sinnvoller Weg. Ich weiß auch nicht was. Eben in Cusco, in Peru, irgendwo ein soziales Projekt aufziehen oder was auch immer. Also das Problem ist, dass zwei wertvolle, zwei sinnvolle Alternativen sind oder manchmal sind es 3, 4 Optionen. Und dann kommt natürlich die Frage von den Zielen und Werten in unserem Leben. Oder irgendein Kriterium brauche ich ja, wieso das A besser ist als B oder schlechter als B oder C. Und dann stellt sich halt schon die Frage, ja, was sind denn meine Ziele im Leben, meine Werte im Leben, für was bin ich bereit zu kämpfen? Wenn wir jetzt zurückgehen auf den Herr Bromais, er ist der Wasserbotschafter, das Blaue Wunderprojekt, das ist ein hohes Ziel, das ist ein idealistischer Wert, er will, dass die Leute achtsamer, bewusster mit der Ressource Wasser umgehen, das ist super. Und dann ist einfach die Frage, welchen Preis zahle ich? Weil das ist eben mit Leiden verbunden. Also welchen Preis bin ich dann auch bereit zu zahlen für die Ziele und Werte im Leben?
Aber ist es nicht genau dann so schwierig, wenn wir zwei Möglichkeiten haben und beide sind eigentlich gleich gut?
Ja, und dann schlage ich halt vor, wenn es wirklich ganz schwierig ist, oder wenn es jetzt mehrere Alternativen oder Optionen sind, wo beide mit dem Ziel und unseren Wert kongruent oder kompatibel sind, wenn sie sinnvoll sind, wenn sie wertvoll sind, dann gibt es fast nichts anderes als eine Übung, die Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert entwickelt hat, wo er sagt, tu mal so 4 Tage, 5 Tage, als hättest du dich für A entschieden. Mhm. Und du darfst, also musst positive Gedankenkontrolle machen, du darfst an B überhaupt nicht denken, weil normalerweise machen wir Ping-Pong-Spiel für da, und so. Sind so abig müde, ohne dass wir irgendetwas gemacht haben. Und darum geht es eben wirklich, also mal B auszuschalten, 4 Tage lang nur A zu denken. Und dann kommt eben auch der Bauch und das Herz und alles. Da kommen Träume in der Nacht oder man liest auf einmal in der Zeitschrift oder im Zug, im Abteil nebendran, redet es genau über das Thema, ob ich jetzt eben will eine Wohnung in der Stadt oder ein Häuschen auf dem Land mieten. Und prompt tut man so, gibt dann so Synchronisitäten oder Zeichen, die einfach irgendwo kommen. Und am Schluss muss man halt die vielen Zeichen, die kommen in diesen Tagen, muss man dann halt wieder durch ein Raster durchlassen. Was sind Kriterien, die unbedingt müssen sein? Sagen wir jetzt, wenn Sie ein Häuschen auf dem Land haben, wollen aber kein Auto haben, dann muss A in der Nähe von einer Busstation sein und so weiter und so fort und so fort. Und wenn das Kind noch in die Schule muss und die da, müssen einfach ein paar Sachen sein. Dann kommen auf einmal so Must-have und Nice-to-have Argument, aber am wichtigsten sind sicher Ziele, die man kennen. Und nachher kann man das Spiel wirklich machen, dass man mal 4 Tage so tut, als hätte man sich für A entschieden, nachher 4 Tage tut, als hätte man sich für B entschieden. Und dann merkt man einfach, bei welcher Option man eher Bauchweh bekommt, eher Ängste sich meldet, oder ob ich Lust entwickle und Lebendigkeit und Freude und Spritze vor Energie.
Gibt es falsche Entscheidungen, Lukas Niederberger, wo man kann sagen, das ist total falsch?
Es gibt aber Vorsicht. Also zum Beispiel die Scheidungsrate ist inzwischen, glaube ich, 50%, wo man nicht darf sagen, all die, die jetzt eine Beziehung aufgelöst haben, die haben sich vor 5 oder 10 oder 20 Jahren falsch entschieden. Sondern falsch ist eine Entscheidung immer nur im Zeitpunkt der Entscheidung. Also wenn ich jetzt eine Frau nur heirate, weil mir der Schwiegervater einen BMW oder einen Mercedes verspricht, dann kann man sagen, dann ist bereits im Moment der Entscheidung ist etwas rumgelaufen. Aber nur, weil sich jetzt der Lebensweg während 10, 20 Jahren völlig in eine andere Richtung entwickelt, der eine richtig künstlerisch und der andere richtig ökonomisch und der dritte richtig, weiss nicht was, spirituell, esoterisch. Und auf einmal hat man sich nicht mehr zu sagen, dass wegen dem ist die Entscheidung, die vor 10, 20 Jahren gefallen wurde, ist nicht falsch.
Eben bei der Beziehung ist es natürlich auch etwas Schwerwiegendes. Jetzt zum Beispiel beim Beruf. Da kann ja auch eine Entscheidung gut gewesen sein vor 10 Jahren und 10 Jahre später ist sie eben nicht mehr
klar,
so gut.
All die, die sich mal für Schriftsetzer entschieden haben.
Zum Beispiel,
den Beruf gibt es gar nicht mehr. Mhm. Also die haben dann irgendwann auf Webdesigner oder wie das immer heisst, umsatteln.
Entscheid, wie hat man sie früher gefällt, wie fällt man sie heute? Ist es vielleicht früher ein bisschen einfacher gewesen, weil man gar nicht so viele Optionen gehabt hat? Über das wollen wir auch reden mit unserem Studiogast, Lukas Niederberger. Und Sie können weiter über Ihre wichtigste Entscheidung uns informieren, entweder studio@drs1.ch oder einfach auf der Facebook-Seite von DRS1.
There's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
And
I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes,
your eyes, your
Es ist 10 Uhr, der Seis mit den Nachrichten.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Zwanzig verschiedene Haarshampoo, 40 verschiedene Sorten Brot und die Auswahl für etwas auf den Grill, die scheint unendlich. Das kennen Sie auch, wenn Sie irgendwo gehen, posten. Was wir uns tagtäglich entscheiden müssen, oder auch schon am Morgen beim Aufstehen, bei der Wahl der Kleider. Ist es eigentlich früher anders gewesen, wo die Auswahl noch nicht so gross war, wo es einfacher war? Und was machen, wenn Entscheid schwerfällt heute bei dieser Auswahl? Das und ein Gespräch mit jemandem, wo durch den Entscheid auszuwandern das Leben wirklich auf den Kopf gestellt hat, das gibt es in dieser Stunde. Treffpunkt mit der Ladina Schwiess. Einen schönen Vormittag. Minuten nach der 10 ist es. Ja, wenn wir noch nicht so viel Auswahl hätten, dann wäre es entscheiden viel einfacher. Im Treffpunkt das grosse Thema, die wichtigen Entscheidungen in unserem Leben auf Facebook von DRS1. Können Sie kurz beschreiben, was die wichtigste Entscheidung war in Ihrem Leben? Vielleicht auch eine Entscheidung, wo Sie haben müssen zwischen 3, 4 oder 5 Optionen entscheiden. Und heute haben wir ja so eine riesen Auswahl, dass es manchmal auch schwierig macht. Einerseits im Alltag, nur schon wenn man in einen Laden reingeht, andererseits aber auch zum Beispiel beim Berufsangebot. Was hat man heute für Möglichkeiten? Die Frage an Lukas Niederberger, er ist zu Gast bei uns im Treffpunkt. Er ist Philosoph und Theologe, hat sich ganz fest mit dem Thema Entscheidungen auch auseinandergesetzt. Herr Niederberger, ist es früher einfacher gewesen, um sich zu entscheiden?
Ja und nein.
So entscheiden Sie sich für eine Antwort.
Genau. Jein, so die typische Entscheiderantwort. Ich entscheide mit einem deutlichen Jein, mit einem überzeugten Jein. Ich warne vor Sozialromantik, also zu sagen, früher war alles besser gewesen. Früher war einfach die Sozialkontrolle viel grösser gewesen. Früher war die sozialen Institutionen sind stärker gewesen, sehr vieles vorgegeben. Also wenn Sie früher noch der älteste Sohn gewesen sind in einer Bauernfamilie, dann haben Sie dreimal können raten, was Ihren Werdegang ist. Mhm. Da hat es einfach die Wahl gar nicht gegeben. Oder wenn Sie heute noch irgendwo im Busch in Afrika in einen Laden gehen, dann müssen Sie, wie gesagt, nicht zwischen 40 Joghurt oder 20 Seife oder Shampoo wählen, sondern es hat einfach eins oder keins. Aber es würde wegen dem jetzt niemand wollen zurückgehen zu diesen Zeiten oder würde jetzt niemand die Situation von irgendeinem afrikanischen Staat bei uns. Also nur, weil wir jetzt Qual der Wahl haben zwischen 30 Joghurt und 10 Sorten Milch und so weiter, glaube ich nicht, dass letztlich jemand, wenn man sich wirklich konkret anschaut, möchte ich zurück zu den alten Zeiten. Ich denke jetzt gerade auch, Sie als Frauen in dem Studio, was Sie heute für Möglichkeiten haben, berufliche, wo Sie vor 40, 50 Jahren einfach nicht gehabt hätten. Das ist von dem her also keine falsche Sozialromantik.
Also streichen wir die Romantik auf jeden Fall. Das, was noch dazukommt heute im Vergleich zu früher, stelle ich mir jetzt wenigstens vor, ist der Faktor Zeit. Also heute muss man ja relativ schnell sein, zügig unterwegs sein, auch bei den Entscheidungen. Man kann sich zum Teil nicht mehr genug Zeit lassen oder nimmt sich die Zeit nicht mehr. Kann das dann auch dazu führen, dass man oberflächliche Entscheidungen trifft?
Oberflächlich weiss ich nicht, aber zumindest sehr schnelle. Es ist tatsächlich, wie Sie sagen, alles viel schneller geworden. Man sagt heute zum Beispiel der Wirtschaft, es sind nicht mehr unbedingt die grossen, kapitalisierten Gesellschaften, die die besten sind, sondern die, die am schnellsten können entscheiden können. Also wenn Sie zum Beispiel in einer kantonalen Verwaltung arbeiten, habe ich auch mal gemacht, wo man für jeden Kuckus muss bis zuoberst zum Regierungsrat fragen, ob man jetzt das und das und das kann einkaufen und jede Rechnung, jedes Spülmittel, das man einkauft, fast muss vom Regierungsrat unterschreiben lassen, das geht einfach nicht. Mhm. Also es gibt zum Teil wirklich gerade in der Verwaltung Entscheidungswege, wo man kann sagen, das ist wirklich 19. Jahrhundert. Auf der anderen Seite in der Wirtschaft wird manchmal halt Sachen schnell gemacht. Das ist sicher so. Ich denke, all die maroden Firmen, die der Herr Bruckgisser in der Swissair aufgekauft hat, wenn man da ein bisschen mehr noch Infos reingeholt hat, hat man vielleicht gesehen, also dass das ein völliger Blödsinn ist.
Also man hat nicht nachhaltig gedacht, nicht vorausgeschaut, was es für Konsequenzen könnte haben in 10, 20 Jahren.
Ja, das ist natürlich eine grundsätzliche Schwierigkeit, dass man zum Beispiel auch in der Politik, oder? Sie sind für 4 Jahre gewählt, in 3 Jahren fängt schon der nächste Wahlkampf an. Ob wir jetzt im 2030 oder 40 ein Atomkraftwerk bauen oder eine zweite Tunnelröhre oder Gotthard, bis dann lebt keiner mehr von unseren Politikern. Und von dem her ist es eigentlich ein Witz, oder? Müssten eigentlich unsere Kinder Politik machen in der Schweiz, weil die betrifft es. Aber alle unsere Politiker, 60, 70 sind, die sind dann alle nicht mehr rum.
Wie ist es dann mit den persönlichen Entscheidungen, die man trifft, mit den wichtigen Lebensentscheidungen? Wie weit voraus sollte man denken und versuchen, mindestens die Konsequenzen abzuwägen?
Uiuiui. Also im Alltag machen wir das natürlich nicht immer so. Also man kann, sagen wir, am Abend auf den Tag zurückschauen, was ist gut gewesen, was ist morgen und so. Ich meinte eher, man hätte so den Ausdruck Standortbestimmung. Also ich mache es zum Beispiel an Silvester, nehme ich mir ein bisschen Zeit, wie ist das Jahr gelaufen, was steht da so an. Oder kann sein, dass man alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre oder wenn man krank wird, wenn man einen Herzinfarkt hat, im Spitalbett liegt oder was immer, eine Auszeit nimmt. Das sind so gute Zeiten, um mal ein bisschen über die Bücher zu gehen. Ich halte nicht viel davon, dass man jeden Morgen wieder neu sein Leben versucht, neu zu ordnen. Sondern ich würde wirklich sagen, dann nehmen Sie sich, zum Beispiel jetzt ist die Sommerferien, nehmen Sie sich wirklich mal Zeit und tun Sie aufschreiben, was ist noch eigentlich wichtig im Leben und wo stehe ich jetzt und was brauche ich noch, um immer ein wesentlicherer Mensch zu werden.
Es gibt Menschen, denen fällt ja das sehr schwer, sich zu entscheiden, überhaupt einmal in eine Richtung zu gehen. Was es braucht, dass man vielleicht auch leichter Entscheidungen fällen kann in Zukunft, das fragen wir den Lukas Niederberger bei uns im Treffpunkt nach den Dire Straits und Ticket to Heaven.
I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I got a ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life.
gambe accavallate negli studi e negli uffici. Un giornale tra i cespugli, vieni su a vedere i dischi miei. Siamo rimasti senza benzina in aperta campagna. Questo soffio caldo che si sente anche l'inverno. Questo vento denso che non sentono i bambini. A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Something in the air. Da piccola cercavo i nudi nei musei, inseguita dai custodi, dai guardiani del solito grigio. Parenti miei, cinture di castità e di quel poco che resta. Io che da piccola andavo al mare per respirare i segreti dell'ombra delle cabine. A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Something in the night. La vita interiore, i romanzi d'amore, è meglio andare tardi a lavorare. Anche le mamme fanno spesso l'amore, ma in silenzio per non farsi sentire. A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Cosa sognano le fidanzate quando baciano? A cosa pensano le annunciatrici quando parlano? A cosa pensano i giocatori quando segnano? Che cosa sognano i professori quando spiegano? Che cosa sognano i professori quando spiegano?
Musik aus Italien. Alice, a cosa pensano? Es ist 21 Minuten ab 10 Uhr. Im Treffpunkt geht es um Entscheidungen. Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen, aber vor allem auch die Entscheidungen, die schon wegweisend sind für unser Leben. Jetzt ist es aber so, dass es doch Leute gibt, die sich schwer tun mit Entscheidungen. Der Lukas Niederberger ist Theologe und Philosoph, ist unser Gast im Studio. Herr Niederberger, was raten Sie Menschen, die sich schwer tun, die immer abwägen, aber fast nie zu einem Entscheid kommen?
Ja, zuerst ist ja immer wichtig zu wissen, ja, was macht es denn überhaupt schwer? Also, wieso ist Entscheiden schwierig? Und das zu wissen, die Gründe kennen, das ist schon der Halbweg zur Besserung oder die halbe Miete.
Was könnte das für Gründe sein?
Zum Beispiel, viele tun sich selber gar nicht vertrauen. Die haben irgendwie ein nicht sehr starkes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen. Ja, stimmt euch das? Und was meinen denn die anderen und so? Oder dann auch Ängste, Existenzängste oder Ängste vor Versagen, Ängste vor Konsequenzen, überhaupt Mühe mit etwas loslassen oder sie sind der Kontrollfreak, sie müssen alles kontrollieren, sind unsicher, um etwas Neues eingehen oder eben sie kennen Ziel und Wert eigentlich nicht, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben.
Mit anderen Worten, man muss das zuerst angehen und sich dem bewusst werden, zum merken, das blockiert mich in den Entscheidungen.
Ja, wie eine Standortbestimmung, wo ich weiss, was sind meine Ziele und Werte und was sind auch meine Ängste. Wo ich bin ja wie ein Orchester von vielen Stimmen. Und da sind ganz viele Stimmen in mir, außerhalb von mir, wo eben wie immer ein Orchester ziehen und machen und da so ein bisschen die verschiedenen Instrumentengruppen zu kennen, also welche Ängste spielen immer die erste Geige und so weiter und so fort, das ist schon wichtig.
Was passiert, wenn man sich nicht entscheidet?
Das ist eben auch eine Entscheidung. Also wenn ich mich entscheide, nicht zu entscheiden, das ist auch eine Entscheidung. Dann entscheidet, man kann jetzt das Zufall oder Schicksal oder was immer nennen, wenn sie Bäckerei gehen und sich nicht für das Brot A, B und C und D entscheidet, dann bleibt halt nur noch das Brot F oder am Schluss gar keins mehr.
Mhm. Also es wird entschieden schlussendlich für einen selber?
Ja, man sagt dann so manchmal, man hat entschieden oder es ist entschieden worden und dann kann man so in eine Opferposition gehen, weil wenn es dann nicht gut rauskommt,
dann
kann man natürlich einem anderen die Schuld geben. Hingegen, wenn ich sage, ich habe den anderen entscheiden lassen, dann habe ich ein Stück Verantwortung auch abgegeben.
Jetzt fragen wir unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie sich denn entscheiden. Gerade Leute, die vielleicht auch eher Probleme gehabt haben, zum Entscheidungen fällen, was ihnen geholfen hat. Wie entscheiden sie sich? Was braucht es für sie, für Grundlagen, um sich können entscheiden und nachher sagen, mal, das ist gut, das mache ich jetzt. 0848 440 222. Was hilft Ihnen beim Entscheiden? 0848 440 222.
Now it's time to leave this beaten track. To find a new way, and every day I'm closer to
Sie hören der Seis, der Treffpunkt mit Entscheidungen. Ja, die sind ja nicht immer ganz so einfach zum Fällen. Und darum haben wir Sie gefragt, wie machen denn Sie das mit Entscheidungen fällen? Pia Nakanishi aus Schaffhausen habe ich am Telefon. Guten Morgen, Frau Nakanishi.
Guten Morgen.
Frau Nakanishi, Sie haben eine ganz eigentlich eine simple Methode, um sich zu entscheiden.
Ja, das ist richtig. Also ich habe sehr viel Sympathie für Leute, die durch Entscheidungen durch müssen. Der deutsche Kulturminister hat einmal gesagt, Denken ist schmerzhaft. Und das ist wirklich wahr, wenn man daran denkt, wie man dann sich wälzen tut oder denkt, sollte man da, so kommt die Schweiz. Und mein Babs hat eine ganz einfache Lösung für das. Und zwar ist es um Entscheidungen gegangen, nicht, ob man morgen Kuchen oder was immer hat, sondern zum Beispiel zum Auswandern, zum Rückwandern, mhm. andere in die Stille annehmen und so.
Also die wichtigen, grossen Entscheidungen.
Ja. Mhm. Und da hat er gesagt, nimm einfach ein Stück Papier und mach drauf ein grosses T, also T wie Theodor. Mhm. Und dann auf dem einen Arm vom T schreibst Plus und auf dem anderen Minus und dann tust du wahllos alles, was dir in den Sinn kommt, aufschreiben und einordnen unter Plus oder Minus. Und man kann auch Freunde fragen, was die noch meinen dazu und das ebenso einordnen. Und am Schluss, wenn man alle die Gründe, die dafür oder dagegen sprechen, aufgeschrieben hat, dann macht man einen Schlussstrich, wie bei einer Rechnung, und zählt zusammen, wie viele Gründe man auf der Plusseite hat und auf der Minusseite. Und offensichtlich die überwiegende Zahl ist normalerweise ein guter Indiz, was man sollte entscheiden. Wir tun in der ganzen Familie das bei kniffligen Sachen anwenden und auch im Geschäft habe ich das manchmal gemacht. Wir wussten nicht, wir sollen einen Vertrag so oder so ausführen und es ist wirklich so eine, wie sagen wir, eine Milchmeidli-Rechnung.
Milchbüchli-Rechnung,
ja, genau. Es funktioniert irgendwie. Also ich denke einfach für die, die es schwer haben damit, weil man will ja gleich selber die Entscheidung machen, das ist im Grunde genommen der springende Punkt. Oder wenn man andere fragen, dann andere Entscheidungen machen, das ist eine Fremdbestimmung. Und so hat man doch irgendwie sich das Zeug überlegt und hat die Wahl, ob man will negativ oder positiv dran gehen.
Und es ist ja auch etwas, man tut es visualisieren, oder?
Ja. Ja.
Es ist nicht nur so im Kopf, was sich ja irgendwie umdreht, sondern man tut es visualisieren.
Ja, ich denke, alles, was man aus dem System raus kann rausschreiben, oder? Man sagt, Papier ist geduldig, das hilft wirklich einem, irgendwie wieder Spiegel vors Gesicht zu heben.
Frau Nakanishi, ich frage mal noch den Lukas Niederberger, der zu Gast ist bei uns. Er ist Theologe und Philosoph, beschäftigt sich fest mit so Entscheidungsprozessen. Herr Niederberger, was sagen Sie zu dieser Art, Entscheidungen zu finden, die uns jetzt Frau Nakanishi erklärt hat?
Ich finde die Art sehr gut mit dem Milchbüchli. Also man nennt das eine Matrix, wo man eben Pro und Contra links und rechts aufschreibt. Nur das Problem bei dem, was jetzt Frau Nakanishi macht, ist, wenn ich jetzt 15 Argumente fürs Häusli auf dem Land habe und nur 10 Argumente gegen das Häusli auf dem Land, dann müsste ich ja jetzt bereits das Häusli auf dem Land nehmen.
Mhm, klar, also 15 gegen 10.
Das heisst, all die 15 Kriterien sind für Frau Nakanishi gleich wichtig. Aber es kann ja nicht gleich wichtig sein, ob ich das Haus vermag oder ob jetzt irgendwo Busstation 100 oder 200 Meter entfernt ist. Das heisst, ich muss die verschiedenen Ziele gewichten. Also wenn Sie jetzt all die Ziele aufschreiben, aber neben jede Ziele noch schreiben 1 bis 5, wie wichtig sind mir die, und dann all die Ziele multiplizieren mit dem 1 bis 5 und dann am Schluss zusammenzählen, dann kann ich Ihnen garantieren, da sind Sie schon sehr nah an der besten Entscheidung. Ich würde dann aber immer noch ein paar Nächte drüber schlafen und schauen, was der Bauch sagt.
Ich nehme an, Frau Nakanishi, das haben Sie ja mir gerne noch gemacht, oder? Noch ein bisschen drüber geschlafen.
Ich denke, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ich denke, vom reines Formulieren von den Gedanken, oder? Das ist ja meistens das Problem, dass man nicht nachdenken tut darüber. Und dadurch, dass man es aufschreiben muss, ist man gezwungen, das sich mal vor Augen zu halten, wie ist die Situation unbedingt.
Und die Plus- und Minus-Gewichte, die der Herr Niederberger gesagt hat?
Ich tue das mal aufnehmen als Gedanken, aber ich habe das Gefühl, man tut automatisch die Sachen, die wichtig sind, ins Plus schreiben und ins Minus.
Also dort kommt der Bauch wieder zur
Zunge. Findet ganz still im Hintergrund sowieso schon statt. Mhm. Oder? Da tut man nichts machen. Und nochmal ein paar Mal drüber schlafen, das finde ich eine schlechte Idee. Dann tut man den Prozess von der Angst. Oder die Leute, die wichtige Entscheidungen machen, ist man sowieso meistens schon reduziert in die Energie.
Das ist jetzt also sehr spannend.
Oder man ist unter einem enormen Druck. Oder? Und den noch verlängern, unnötig, also das ist ab, wie man sagt, so, ab zu jedem, wie er das will. Aber ich bin immer dafür, dass man Sachen, ein anderer Grund für meinen Papa war, unangenehme Sachen sofort erledigen.
Nicht aufschieben.
Nicht aufschieben, weil sonst nachher die einen den Geist belasten und die Energien blockieren, wo man für andere Sachen kann brauchen. Also unangenehme Sachen sofort. Und solche Entscheidungen treffen sind unangenehm.
Sehr wahrscheinlich ist es wirklich auch ein bisschen typenbedingt für Nakanishi. Und Sie sind sehr wahrscheinlich eine Frau der Tat und der Entscheidungen.
Ja, zwungenermaßen.
Alles Gute, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen auch.
Für das Telefon. Pia Nakanishi aus Schaffhausen. Herr Niederberger, eben, Sie sagt jetzt, oh nein, nicht drüber schlafen. Sie würden jetzt eher so empfehlen, zu sagen, noch zwei, dreimal drüber schlafen.
Ja, ich habe es jetzt vor allem in Bezug gesagt, oder? Es gibt ja quasi das Rationale und also Kopf, Herz, Bauch, die mitspielen. Und wenn ich jetzt einfach rational abwäge, die positiven und negativen Punkte, dann kann das zum Teil sehr rational ablaufen. Ja. Sagen wir in der Wirtschaft, zum Beispiel eine Bank, gebe ich den Kredit jemandem oder gebe ich den nicht? Dann kann man da Hard Factors und Soft Factors eintragen und am Schluss spielt trotzdem vielleicht noch der Bauch. Selbst an der Börse glauben sie ja nicht, dass die ganzen Einkäufe von Aktien und Verkäufe, dass die nur mit dem Kopf ablaufen. Das ist 90% Bauch, die ganzen Börsen entscheiden.
Gut, da kann man nicht drüber schlafen.
Das sieht nur so aus, als wäre das rein rational.
Genau.
Und darum würde ich sagen, wenn sie drüber schlafen, Frau Nakanishi hat jetzt gesagt, ja, dann meldet sich die Ängste wieder. Das kann sein, aber kann auch anders sein, dass sich Freude, Lebendigkeit und so weiter meldet. Dass, wenn ich mich wirklich damit befasse, soll ich jetzt eben ein Häuschen auf dem Land oder die Wohnung in der Stadt mieten, dass, wenn ich mich auf eins einlasse und drüber schlafe und mir Zeit nehme, dass eine Freude aufkommt, wenn ich es nur ein bisschen theoretisch überlege und mir Pro und Contra aufschreibe, die kann dann gar nicht kommen.
Mhm.
Da bin ich nur im Kopf.
Herr Niederberger, ist es dann nicht dann in so einem Moment aber doch entscheidend, dass man einen Termin setzt für die Entscheidung? Sonst kann man ja die wieder, da kann man ja 100-mal drüber schlafen.
Ja, der Termin, der sollte so ein bisschen im Verhältnis zur Wichtigkeit der Entscheidung sein. Also wenn ich jetzt entscheide, heiraten oder ins Kloster gehen, finde ich, sollte man sich entsprechend Zeit lassen, weil das ist eine Lebensentscheidung. Wenn ich aber in der Mikro ein Brombeerjoghurt oder ein Himbeerjoghurt kaufe, außer das eine sei jetzt vergiftet, aber das hoffe ich jetzt mal nicht, dann ist das nicht eine Lebensentscheidung, dann muss ich nicht länger wie 5 Sekunden überlegen. Es ist eine Waste of Time.
Mhm, genau.
Aber es gibt natürlich ein zu früh und ein zu spät. Es gibt den sogenannten Kairos, das heisst den guten oder den richtigen Zeitpunkt, wo ich mir Zeit lasse für die Überlegungen. Stimmt die Überlegung? Habe ich alle Faktoren einbezogen und so weiter? Bin ich überhaupt auf der richtigen Ebene? Das kommt ja auch manchmal, dass Leute sagen, ja, ich muss, weiss nicht was, meinen Partner verlassen. Dabei sind sie vielleicht im Beruf frustriert oder sollten sie vielleicht mal ihren inneren Weg anschauen und einen inneren Weg anfangen. Oder sie haben das Gefühl, Nachbarn sind schuld an meinem Unglück. Dabei sollten sie vielleicht ihre Beziehung anschauen oder was auch immer. Also das kommt alles noch dazu. Ich finde, man muss sich schon genügend Zeit lassen. Aber man kann den Zeitpunkt auch verpassen.
Und der Kairos, den spürt man. Ist das dann wieder das Bauchgefühl?
Ja, im optimalen Fall. Also man kann sich schon sagen, zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ich bin sehr unglücklich in einer Beziehung oder ich bin sehr unglücklich am Arbeitsplatz. Dann kann ich mir schon eine Frist setzen und sagen, also bis 31. Dezember muss ich einfach eine Entscheidung haben.
Mhm.
Also entweder wird es besser oder man macht noch Therapie oder Motivationsspritzen oder was auch immer. Und sonst ist dann fertig.
Also ein Zeitpunkt ist wichtig, der richtige Zeitpunkt verwünschen oder sich eben so einen Zeitpunkt setzen. Das hat Jana Czaniga auch gemacht. Damals, wo sie sich entschieden hat, zum Auswandern, weg aus der Schweiz in die Karibik zu gehen. Was das alles gebraucht hat, dass sie den richtigen Zeitpunkt verwünscht hat, das erzählt sie uns in ein paar Minuten im Treffpunkt zum Thema Entscheidungen. Verkehrsinfo deres von 10.35 Uhr in der Region Solothurn. Da ist die Hauptstrasse Laufen-Balstal auf der Höhe Passwang wegen eines Unfalls bis voraussichtlich um 12 Uhr gesperrt. Dann in der Westschweiz A9 Richtung Lausanne zwischen dem Glion-Tunnel und Vevey Stau wegen Bauarbeiten. Und im Tessin A2 Richtung Norden stockender Verkehr zwischen Mendrisio und Melide-Bissone. Treffpunkt auf der Seite Entscheidungen. Rund 6 Jahre ist es her, da hat Jana Czaniga und ihre Lebenspartner die Koffer gepackt. Sie haben sich entschieden, zu gehen in die Karibik von der Schweiz. weg und in der Karibik einen Hotelkomplex aufzubauen und nachher den Feriengästen ein Zuhause auf Zeit können zu bieten. Und ich hatte dann Diana Czaniga am Telefon gehabt und habe sie gefragt, wie lange das gedauert hätte, bis der Entscheid dann auch greif gewesen sei.
Er war ein begeisterter Segler und ich habe angefangen zu segeln von dem Moment an, wo wir uns getroffen haben. Und das war im Millenniumsjahr. Also mein erster Segeljahr mit dem Dieter war eigentlich an Weihnachten 1999 und das ist gegangen von Mexiko über Kuba nach Florida. Und das war absolut begeisternd gewesen und von dort an sind wir immer gerne gesegelt. Und wo wir uns dann auch näher kennengelernt haben, haben wir gemerkt, wir würden gerne ein Projekt auf Beistelle sehen, also ein Geschäft aufbauen, wo wir eben alle die Erfahrungen und Vorlieben können in einen Topf rühren und das zusammen aufbauen. Und von dort haben wir jedes Mal, wenn wir sind gesegelt, jede Marina so ein bisschen neu angeschaut und darüber geredet. Es ist so, ja, was sind das, etwa 3-4 Jahre gewesen, wo wir eigentlich an dem Projekt so aus der Ferne gearbeitet haben.
Und wie viel Mut hat es denn schlussendlich gebraucht, um Zelt in der Schweiz tatsächlich abzubrechen und zu gehen?
Absolut kein Mut. Ich habe das nie als sehr mutig angeschaut. Ich glaube, ich habe immer wieder in meinem ganzen Leben so relativ nach außen hin spontane Entscheidungen auch gefällt, schnell gewechselt. Ich glaube, es hat zusammengehangen mit dem, dass ich mit 8 aus der Tschechoslowakei in die Schweiz probiert habe. Dort haben sich einfach meine Eltern den Entscheid gefällt. Und der ist auch relativ einschneidend gewesen. Das habe ich mit 8 natürlich selbstverständlich auch gemerkt. Aber wir sind in die Schweiz gekommen und es ist gut gekommen. Also es ist sozusagen ein schwerwiegender Entscheid gewesen, der dann schlussendlich erfolgreich war. Und ich glaube, das ist eine Prägung, die mich das ganze Leben durch begleitet hat. Und ich habe schon in dem Sinne ganz viele Sachen ausprobiert. Also ich habe nie den Beruf, ich bin eigentlich Lehrerin von Beruf, aber dann bin ich im Journalismus. Und dann vom Journalismus habe ich dann nochmal Ausbildung gemacht und so weiter, also eigentlich das ganze Leben durch immer wieder solche Entscheidungen.
Also Sie sagen, es hat nicht wirklich viel Mut gebraucht, um zu gehen nach Grenada. Wie viel Leichtsinn hat es denn gebraucht?
ich habe immer gerne neue Sachen angepackt. Vielleicht bin ich auch so ein Projektmensch, der immer gerne den Anfang hat. Und gut, jetzt sind wir doch schon seit einiger Zeit auch da dran. Also ich will nicht sagen, ich bin leichtsinnig, um wieder alles schnell sein zu lassen. Vor allem ist das sicher als letzte größere Projekt, wo ich anpacke in meinem Leben. Also Leichtigkeit, um etwas anzufangen, das habe ich auch schon gehabt. Vielleicht wahrscheinlich das Leichtfüßigste, was ich gemacht habe in meinen jungen Jahren. Da bin ich verliebt gewesen in einen Medizinstudenten. Da habe ich das Gefühl, kann ich nicht Biologie studieren. Und nach einer Woche habe ich dann eine Fakultät gewechselt.
Ich habe gelesen, dass Sie die grenadische Staatsbürgerschaft beantragt haben. Heisst das wirklich? Das ist ein Entscheid ein Leben lang?
Ja, also die meisten Entscheidungen, die ich mache, es ist immer hundertprozentig. Also ich habe dann selten zurückgeschaut, oh, wieso bin ich nicht dort geblieben, oh, und da wäre das noch besser gewesen. Und es ist immer eine ziemlich radikale Entscheidung, wie eben auch der erste Entscheid zum quasi Heimat, Tschechoslowakei verloren in die Schweiz. Das ist sehr radikal gewesen. Meine Eltern haben dort sogar gesagt, ich muss nicht ständig da der Familie schreiben und so weiter, weil was bringt? Wir sind jetzt da, das ist unsere neue Heimat, Schweiz. Also wir müssen uns da anpassen, wir müssen da schauen, dass wir das Beste daraus machen. Und ich glaube, das hat mich auch ein Leben lang begleitet.
Diana Czaniga, sie ist zusammen mit ihrem Partner ausgewandert aus der Schweiz auf Grenada und hat dort ein Ferienresort aufgebaut. Diana Czaniga, die früher beim Schweizer Fernsehen als 10 vor 10 Moderatorin tätig war. Ja, so Entscheidungen, die sind wirklich entscheidend fürs Leben, auch für die nächsten Jahre. Wir haben auch einen Haufen Mails von Ihnen bekommen über Entscheidungen, die wichtig gewesen sind und immer noch wichtig sind. Ein paar fassen wir noch zusammen vor den 11 hier in unserem Treffpunkt.
Du bist so wunderschön, das denk ich jeden Tag. Und jeden Tag kommt der Moment, wo's mir den Schnuff verschlägt. Am Morgen früh, du liegst noch im Bett und schaust mich an mit kleinen Augen ganz verbindet. Dann fliegst den Tag so federleicht, du bist für mich wie ein Schmetterling im Sonnenlicht. Mein Herz schlägt nur noch für dich. Ich hoffe, du spürst an mich. Mein Herz jetzt ist bei dir jeden Tag. Bis an den Tag, wo es nicht mehr schlägt. Du schaffst es immer wieder, wenn ich den Mut verliere. Ziehst mich locker aus jedem Loch und durch die nächste Tür. Du schwebst voraus, ich hinter dir. Schwere verliert das Gewicht. Du bist für mich wie ein Schmetterling im Sonnenlicht. Mein Herz schlägt nur noch für dich. Ich hoffe, du spürst und denkst an mich. Mein Herz ist bei dir jeden Tag. Bis an den Tag.
Treffpunkt auf der Seite. Und da haben wir noch eine wichtige Meldung von der Strasse. Verkehrsinfo DRS von 10.49 Uhr in der Zentralschweiz. A14 in Richtung Zug. Stau zwischen Gisikon-Roth und der Verzweigung Rütihof. Nach einem Unfall ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Entscheidungen fallen im Leben, die ganz grossen, die wichtigen, vom Heiraten bis zum Auswandern und der Entscheidung, wenn man den Beruf wechselt. Themen sind das gewesen bei uns im Treffpunkt. Wir haben auch viele Mails bekommen. Danke vielmals. Alle können wir nicht berücksichtigen, aber ein paar schauen wir noch an, zusammen mit unserem Studiogast, dem Lukas Niederberger, dem Philosoph und Theologe. Wir haben zum Beispiel von der Lisbeth Fese ein Mail bekommen, Herr Niederberger. Sie schreibt, je älter das ich werde, umso schwieriger ist es, die richtige Entscheidung zu treffen. Ach, jetzt habe ich gedacht, das wäre einfacher, wenn man älter wird. Was sagen Sie dazu?
Ich schreibe gerade diese Woche ein Buch fertig zum Thema Ritual und da geht es wirklich um auch rund um Beerdigung gibt es noch ganz viel zu entscheiden. Will ich kremiert werden oder im Sarg beerdigt werden? Will ich so und so feiern? Wie soll ich verlaufen? Will ich überhaupt eine Beerdigung? Oder morgen Abend diskutiere ich im Club über Exit? Das sind wirklich so die letzten Fragen vom Leben. Ich würde nicht sagen, dass es mit dem Alter schwieriger wird. Viele ältere Leute meinen, sie haben nicht mehr so viel Auswahl wie früher. Oder? Sie können vieles nicht mehr machen, rein physisch und so weiter. Aber der Sinn vom Leben ist doch, dass man mit der Zeit immer wesentlicher wird, dass man immer mehr das macht, was uns Sinn macht. Also, dass man uns nicht auf das fixiert, wo wir alles nicht mehr können, sondern das, was wirklich Sinn macht. Und da bin ich nicht überzeugt, dass das mit dem Alter abnimmt.
Dann haben wir eine Post bekommen von jemandem, der sagt, ja, was ist denn mit Zufall oder Schicksal? Also Entscheidungen hängen ja auch viel von dem ab, ob man das Schicksal zulässt.
Ja, ich würde sagen, Entscheidungen sind schon schwierig genug. Also ich würde mal sagen, zuerst sollten wir uns auf das fixieren, was wir quasi beeinflussen können. Also uns möglichst gut informieren, möglichst gut abwägen, Ziel und Wert bedenken, Ängste wahrnehmen, Temmer und Treiber wahrnehmen. Dass am Schluss bleiben immer noch gewisse unsichere Faktoren. Also ob sie jetzt heute gehen, ich weiß nicht was, ein Watch oder eine Novartis-Aktie kaufen, ob jetzt die morgen mehr oder weniger Wert hat, who knows? Also da spielen ja Faktoren mit, wo man einfach keine Ahnung hat. Sie können das jetzt Schicksal oder Zufall oder weiss der Gucker was nennen, ist eigentlich wurscht. Das gibt es immer, Faktoren, die man nicht weiss. Das ist das Leben. Mhm. Aber das soll uns nicht dispensieren von all den Sachen, die wir zum Teil eben beeinflussen können.
Der Thomas Pulk möchte gerne noch ein bisschen die Unterscheidung machen zwischen Mann und Frau. Er findet, Männer entscheiden mehr rationell und Frauen mehr mit dem Herz. Das Bauchgefühl haben aber beide gleich. Ist das jetzt ein Klischee?
Ja, ich finde es noch schwierig, so, also auch die Abgrenzung machen zwischen Kopf, Bauch, Herz. Also wo fängt es genau, was an und so. Ich habe vorhin schon gesagt, auch Börsen entscheiden, da tut man so, als wäre es Kopfentscheid, aber es sind eigentlich die meisten Bauchentscheid. Mir ist Ganzheitlichkeit wichtig, dass einfach alle Argumente, auch eben Denkst und Freude und dann die ganzen finanziellen und Ressourcenfragen, habe ich genügend Energie, habe ich genügend Know-how, habe ich alles, dass man einfach alles anschaut. Aber so die gewissen Klischees oder Pauschalisierungen zwischen Mann und Frau finde ich noch schwierig.
Die Gisela Bolliger hat uns geschrieben, sie ist jetzt noch in Letti daheim, das ist im Kanton Bern. Sie haben sich jetzt aber entschieden, sie und ihre Partner in knapp 2 Jahren für ihre dritte Lebensphase auf Paros auszuwandern, Griechenland. Der Entscheid und der Hauskauf mit viel Land haben ihre und der Beziehung richtige Flügel geben. Jetzt käme es aber auch sein oder sechs so, dass Zweifler immer wieder versuchen zu verunsichern. Sie lösen sich zwar nicht verunsichern, aber auch jemand anders hat uns geschrieben, bei Entscheidungen die Zweifler immer so laut. Die Stimme von denen, die sagen, das kommt nicht gut. Wie geht man mit dem um, Lukas Niederberger?
Ja gut, die Zweifler, die sind ja innen und außen. Also die sind ja auch in mir innen, die Zweifler und die Ängste und so weiter. Und die sind natürlich auch aussen, sei es jetzt im Freundeskreis oder in den Medien oder in dem, was man liest und so weiter. Frau Nakanishi hat in der letzten Stunde gesagt, sie hat dann auch das, was sie aufschreibt, die positiven, negativen Sachen, zeigt sie am Schluss noch den Freunden. Das ist zum Beispiel auch eine Frage. Oder wenn man in einer grossen Entscheidung ist, lässt man sich eher von Freunden und Verwandten beraten oder geht man zu einem Profi, zu einer geistlichen Begleiterin oder zum Coach oder Supervisor oder was auch immer. Der Vorteil von Familie und Freunden ist natürlich, die kennen einen, die kennen meine Stärken, meine Schwächen, meine Interessen, meine Abneigungen. Der Nachteil ist, sie wollen mich manchmal auch schonen oder sie wollen, dass ich nicht in irgendetwas reinlaufe oder sie haben auch ihre eigenen Vorstellungen, die sie manchmal reinprojizieren. Das ist so ein bisschen eine Frage. Also im Zweifelsfall sind die Freunde, die es gut meinen, nicht unbedingt die besten Ratgeberinnen und Ratgeber.
Dann haben wir noch das Mail von der Lavi Wiemann über kurz Niederglatt ist sie daheim. Ihre Landlady in Schottland hat ihr vor 25 Jahren die beste Hilfe gegeben, was Entscheidungen anbetrifft. Und zwar hat sie gesagt, just ask yourself, if I do this or that, what difference does it make 10 years from now? Also, frag dich selber, ob jetzt das oder das machst. Überleg dir, was für einen Unterschied macht es von jetzt an in 10 Jahren? Das langfristige Denken.
Finde ich super. Also es gibt ein Buch, das heisst 10, 10, 10. Und die Theorie dahinter ist, oftmals tun wir uns für Sachen nicht entscheiden, weil die ersten 10 Minuten so wahnsinnig schwierig sind. Also wie sage ich es meinem Mann oder wie sage ich es meinen Eltern, ist manchmal der Grund, wieso dass man etwas nicht macht, obwohl man ganz genau weiss, in 10 Jahren wäre es viel toller. Aber die ersten 10 Minuten sind die schwierigsten. Die nächsten 10 Monate sind vielleicht einfach schwierig, wenn sie eine Trennung haben, eine Scheidung haben. Das ist einfach Stress. 10 Monate oder vielleicht zwei Jahre oder was immer. Aber wenn sie die Frage so stellen, wo bin ich in 10 Jahren, das kann einem beflügeln und das kann einem den Mut geben, um die 10 schwierigsten Minuten, die gerade kommen, eben zu prestieren.
Danke vielmals, Lukas Niederberger, Philosoph und Theologe. Danke, dass Sie sich entschieden haben, zu uns ins Studio zu kommen für den Treffpunkt. Ein Treffpunkt, den Sie übrigens dann auch noch im Internet nachhören können, wenn Sie einen Teil davon verpasst haben. Und auf unserer Facebook-Seite von DRS1 geht die Diskussion weiter. Sie können dort kurz schreiben, was für Sie die wichtigste Entscheidung war bis jetzt in Ihrem Leben. Schönen Vormittag wünscht Ladina Spiess.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe?
Es ist kurz vor den Elfen. Wir müssen Elvis für einen kurzen Moment für eine dringende Meldung noch unterbrechen. Die Kantonspolizei St. Gallen teilt mit, im Gebiet Buchs-Werdenberg, Kanton St. Gallen, wurde um 10.40 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst. Es handelt sich dabei um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Ich wiederhole, im Gebiet Buchs-Werdenberg wurde um 10.40 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst. Es ist ein Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.
Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I'm real, I'm crying.
Yes, I'm crying.
We can't go on together with suspicious.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.